Sukhothal. Kultur, wo unter die Haut geht.
Für die Miete gibt er 400 Franken aus, Krankenkasse 200, Versicherungen, Steuern und so 300 und für den ganzen Rest 1000 Stutz. Das liest man auf der Homepage von Dominik Galliker. Natürlich nicht umsonst. Die Absicht hinter dieser Transparenz ist spannend. Der Dominik Galliker ist beruflich nämlich 100% Freiwilliger. Und das funktioniert, weil Menschen, die sein freiwilliges Engagement schätzen, ihn mit einer monatlichen Spende unterstützen. Stellt sich die Frage, was macht der Dominik Galliker mit seiner Zeit? Kurz gesagt, all das, was offizielle Stellen im Asylsystem nicht machen. Letzte Woche hat er uns besucht, hier im Rabe. Das Gespräch mit dem Dominik Galliker gehört er jetzt in der nächsten halben Stunde subkutan. Das Interview hat Irene Müller geführt. Get down!
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Talk.
Hoi Dominik, schön bist du heute bei uns im Studio.
Hoi Irene, merci für die Einladung.
Ja, du, wir haben es gehört, beruflich bist du 100% freiwillig.
Mhm.
Wie kommt das?
Hey, es ist ein bisschen zufällig entstanden. Ich habe angefangen, Deutschunterricht zu geben für Asylsuchende und Geflüchtete. Und am Anfang war das wie gar nicht möglich, das zu finanzieren oder meine Arbeit zu finanzieren. Und ich dachte, ja, machst du es mal als Freiwilliger los und vielleicht findet man irgendeine Finanzierungsform. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das ein sehr grosser Vorteil ist, dass man Freiwilliger ist und die Freiheiten hat, die das mit sich bringt, als dass man mit einem Auftrag, der ja meistens der vom Staat ist, arbeitet.
Du hast angefangen, Deutschkurse zu geben und dann ist es immer weitergegangen.
Ja, genau. Also zuerst, am Anfang ist eigentlich ein Zivildienst gestanden, den ich gemacht habe im Asylzentrum im Oberwallis und das Praktikum im Asylzentrum hier in Rosfeld. Und ich habe dort wie gesehen, dass sehr viele Asylsuchende, die frisch in die Schweiz kommen, die ein langes Asylverfahren haben, während dieser Zeit vom Verfahren keine Möglichkeit haben, etwas zu machen, keine Tagesstruktur haben. Und was das bedeutet für die Menschen, dass die ganze Motivation, die ganze Energie das nimmt und hat dort etwas dagegen zu tun. Und das war eigentlich der Anfang.
Und das heisst, dein freiwilliges Engagement ist immer mehr geworden. Gibt es nicht eine Möglichkeit, quasi das, was du machst, einer NGO anzuschliessen, also mit dem auch Geld zu verdienen?
Ja, gibt es schon, auch mittlerweile. Aber ich glaube, dass wir bei Masai bis jetzt noch alle freiwillig gearbeitet haben, sehr viele Vorteile natürlich, die wir vielleicht würden verlieren, wenn wir uns nicht mehr anschliessen würden. Weil sobald es um mehr Geld geht, muss man Berichte erstatten, muss man sagen, wie man es verwendet, muss man vorher ein Konzept machen und so. Wohingegen wir sehr schnell schauen können, was braucht es jetzt gerade in dem Moment und dann machen wir das einfach.
Also das heisst, du kannst deine volle Energie dort einsetzen, wo sie direkt wirkt.
Ja, genau. Das ist die Hoffnung.
Hey, du hast es angesprochen, Masai. Das ist ein Verein, den hast du gegründet 2018. Wie sagst du dem? Ist es eine Dachorganisation für Menschen, die sich freiwillig einsetzen?
Ich sage es nicht so, aber eigentlich ist das ziemlich treffend. Ja. Es ist wirklich so ein bisschen zu einer Plattform geworden, wo man sich engagieren kann. Und nachher sagt der Verein nicht, du musst jetzt das machen oder dieses machen, sondern es gibt dann sehr viel Freiraum und Rahmen rundherum, sich zu engagieren. Aber man engagiert sich so, wie man will.
Das gibt einen ziemlich bunten Strauß von Sachen, die ihr anbietet für Menschen, die neu in die Schweiz gekommen sind. Also das gibt es gerade von Alltagsbegleitung. Ihr habt verschiedene Fußballteams, wo man mitspielen kann. Ihr bietet Kurse an, Nachhilfe. Es gibt Yoga, Volleyball und so weiter. Was ist der Kern für dich vom Verein Masai?
Der Kern, für mich ist der Kern Beziehungen, die geschaffen werden. Weil wir haben das gemerkt, wie gesagt, wir haben mit Deutsch angefangen und wir haben wie gemerkt, während der ersten Unterrichtsklasse, die wir hatten, sind wir als Lehrpersonen für viele in unseren Kursen sehr schnell zu Vertrauenspersonen, Ansprechpersonen für alles Mögliche geworden. Und irgendwann ist das Deutsch so fest zu kurz gekommen, neben diesen allen anderen Anliegen, dass wir müssen sagen, hey, wir müssen das zum Kern vom Verein machen, die Beziehungen, das Netzwerk auch, und haben das eigentlich in Fokus gerückt. Und das sieht man am meisten natürlich bei den Alltagsbegleitungen, wo wirklich so ein 1-zu-1 ist. Aber zum Beispiel auch bei uns im Café, wo beim Viktoriaplatz ist, an der Bündenfeldstrasse. Auch dort sollte man wie reinkommen können. Man kommt vielleicht noch nie mehr. Und dann sofort sollten die Verbindungen aufgebaut werden zu Leuten, die schon in unserer Gruppe sind.
Also es ist ein Kaffee, das hat im Moment 4-mal in der Woche am Nachmittag offen und es ist tatsächlich einfach so, dass man reinlaufen kann mit jeglichem Anliegen. Stimmt das?
Also das sollte der Anspruch sein, ja. Also von Hausaufgaben über Wohnungsformular bis zu Liebeskummer kann man bei uns reinlaufen, auf jeden Fall. Und manchmal kann man es dann gerade im Kaffee selber bearbeiten, also das Wohnungsformular, das bringen wir her. Und wenn es aber wirklich um grössere Sachen geht, ist auch das Ziel, dass wir vermitteln können an die richtigen Fachstellen.
Ich wollte sagen, das sind Freiwillige, die sich bei euch engagieren, die Beziehung anbieten, aber auch eben all die Unterstützung anbieten. Das braucht ja auch recht viel Wissen.
Jein. Also es wäre natürlich gut, aber es ist halt wie nicht immer möglich. Und ich glaube, das Wichtigste ist mehr die Ehrlichkeit, dass man dann sagt, hey, das weiss ich jetzt einfach nicht, aber das kläre ich jetzt für dich ab. Oder ich weiss, wo kannst du nachfragen oder so. Aber was wir haben, zum Glück, sind auch Leute in unserer Gruppe, die Fachwissen mitbringen in bestimmten Gebieten. Zum Beispiel haben wir eine fixe Ansprechperson für rechtliche Fragen, die sehr kompetent Auskunft geben kann. Und auch dann, wenn sie es dann nicht weiter weiss, dann weiss sie dann, wo fragen. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
Das sind, stelle ich mir vor, für Menschen sehr, sehr wesentliche, massgebende Unterstützungen, Informationen auch oder Hilfestellungen, die sie bei euch überkommen. Auf eurer Homepage steht, wir machen, was Profis nicht können. Mhm. Stimmt das?
Ich weiss nicht. der Kern von dem ist, ich glaube, im Asylbereich arbeiten sehr viele Sozialarbeitende, die eine hohe Motivation haben, Gutes zu tun, die aber in ein System hineinkommen, wo sie 150 Fälle bearbeiten gleichzeitig. Und wo sie sehr enge Beschränkungen haben, was sie machen dürfen, gerade in Bezug auf Leute, die noch im Asylverfahren sind oder die einen negativen Entscheid bekommen haben oder die gar nicht in dem Sozialsystem drin sind, über einen Familiennachzug oder so. Und ich glaube, wir sind dort ein bisschen eine Ergänzung dazu. An dort, wo dann oft die Zeit vielleicht ein bisschen fehlt oder bei Leuten, die in unserem System ein bisschen zu kurz kommen, dort probieren wir ein bisschen mehr unsere Energie darauf zu verwenden.
Du sitzt da und sagst es so entspannt. Wir sind eine Ergänzung. Für mich klingt es überhaupt nicht nach Ergänzung, sondern nach grundlegender Hilfeleistung oder Unterstützung beim Ankommen in der Gesellschaft.
Ja. Ich würde es auch so sagen. Und ich würde mir mega wünschen, dass das eine staatliche Aufgabe ist und dass der Staat das macht. Aber die Realität ist, es wird mega gespart in diesem Bereich. Die Asylverfahren laufen immer noch sehr lang für die Menschen. Das könnte easy 3-4 Jahre werden. Und dann hockst du in das Asylzentrum und hast nichts. Oder eine andere Gruppe sind ältere Menschen, wo die Sozialdienste zum Eindruck kommen, dass die realistischerweise nicht mehr arbeiten können und finanziell selbstständig werden. Da wird einfach nicht mehr investiert. Und das ist irgendwie, das ist die Realität, ja.
Du hast den Verein gegründet, du bist im Moment noch Geschäftsführer, Geschäftsleitung.
Mhm. Mhm.
Du bist gerade am Abgeben, gell?
Ja, voll.
Ich will gleich noch darüber reden, du hast jetzt es lang gemacht. Mich würde wundern, wie sieht ein Tag von dir aus?
Ja, es gibt nicht so einen typischen Tag, aber ich bin eigentlich, wenn das Kaffee offen ist, bin ich meistens am Nachmittag im Kaffee. Und dort bin ich nicht sehr selbstbestimmt, sagen wir es so, sondern was kommt, das kommt. Da geht man auf das ein. An den Vormittagen habe ich mehr Zeit für Hintergrundsachen. Das heisst, ich habe sehr viele WhatsApp-Nachrichten immer. Das ist so unser Hauptkommunikationsding. Und nachher gibt es halt auch so Hintergrundsachen, wie jetzt muss ich den Jahresbericht schreiben. Das muss halt irgendjemand machen und dann bin ich das meistens, ja.
Aha, da haben wir das gleiche Jahresbericht.
Ja, das muss das schon sein. Nein, also ein bisschen Geld brauchen wir ja dann schon, sonst kommt es nicht gut.
Ja. Und wie viel von deiner Zeit im Moment bist du direkt im Kontakt mit Menschen, die zu euch kommen? Und wie viel Zeit bist du am Korrespondieren oder am Organisieren mit den freiwilligen Menschen, die mithelfen bei Masai?
Ich sollte mich ein bisschen mehr aufs Koordinieren und Organisieren konzentrieren. Aber ich habe eine Schwäche von mir ist, dass wenn eine Person kommt, dass ich mich oft ein bisschen reinstürze. Und darum, ich bin doch noch recht viel in der Begleitung von einzelnen Menschen drin. Also es ist vielleicht jetzt so 50-50, würde ich sagen.
Du sagst, es ist eine Schwäche. Ich glaube, es ist eine Stärke, sonst gäbe es den Verein heute nicht. Oder?
Ja, schon, aber irgendwann, der Verein ist relativ schnell gewachsen, es arbeiten jetzt etwas über 100 Personen freiwillig mit. Und irgendwann müssen die Strukturen hinten nachkommen. Das ist eine Rolle, die mich zuerst daran gewöhnen musste und vielleicht immer noch nicht so ganz daran gewöhnt habe.
Was sind in deinem Alltag, was sind die schönen Momente?
Wenn etwas funktioniert, es ist ja dann oft gleich noch abhängig von ganz vielen Stellen. Aber jetzt zum Beispiel letzten Monat hat der Familiennachzug geklappt und die Mutter, die ihre Kinder können nachziehen, hat mich gefragt, kommst du am Bahnhof? Ich habe Mühe mit dem ganzen Gepäck und so, bin ich schnell vorbeigegangen und irgendwie ist es einfach so eine. Das war so ein cooler Moment, so, okay, jetzt sind die Kinder da und die rennen hier vom Bahnhof rum, Bahnhofsperrome und die Mutter ist happy und so. Das mitzuerleben, das gibt mir da auch viel Zufriedenheit irgendwie.
Neben diesen Momenten der Freude erleben, stelle ich mir vor, auch viele andere Momente, wo es nicht vielleicht noch mit nicht weitergeht oder ihr auch an die Grenzen kommt, wo ihr könnt unterstützen könnt. Was findest du so die schwierigen Momente?
Das Naheliegende sind Asylentscheide, wo man einfach null Einfluss drauf hat. Aber was mich oft am meisten beschäftigt, sind, wenn ich sehe, wie Menschen um mich herum psychisch belastet sind und wirklich so im Loch unten sind und nicht rauf können. Und ich bin eben dran und kann ja dann auch mal nichts machen, oder? Das ist, glaube ich, das, was noch schwierig auszuhalten ist. Ja.
Dort stelle ich mir vor, kann es auch noch anspruchsvoll sein, dann quasi wie über dann wieder zu verweisen an Freiwillige aus eurem, oder Freiwillige aus eurem Pool, wenn man weiss, ja, die Person ist psychisch vielleicht wirklich gerade irgendwie in einer mega schwierigen Situation.
Mhm.
Wie macht ihr das?
Ja, das ist noch ein schwieriger Punkt. Oder manchmal kommen Menschen zu uns, wo man wirklich so denkt, wenn jetzt typische Freiwillige, sagen wir, wo Biologie studiert und 25 ist und keine Verbindung hat und keine Erfahrung in dem Sozialen und Asylbereich, dass das gerade ein heftiger Einstieg wäre, dann das sind dann oft die Menschen, die ich begleite oder wo Leute so aus einer Kerngruppe aus Begleitung übernehmen. Und zum Glück haben wir da auch super Leute, aber die sind auch ein bisschen schwierig, dass man dem mal gerecht wird nachher.
Ich bin erstaunt gsi. Ich bin sowohl auf deiner Homepage gsi, natürlich wie auch auf der Homepage von Masai. Und auf beiden findet man eine Handynummer als Kontakt. Mhm. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das ist ein und die gleiche Handynummer.
Ja, das ist meine.
Da würden jetzt wahrscheinlich Fachstellen aufschreien und sagen, bist du wahnsinnig? Mhm. Du bietest deine Handynummer im Netz an für alle, die es anliegen haben. Oder du bist erreichbar.
Ja. Ich mache es seit 5 Jahren so, ich habe nie irgendwie ein Problem gehabt. Also manchmal so, dass sich abgrenzen und professionelle Distanz. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit dem. Also klar, ich muss auch mich abgrenzen und manchmal eine Distanz halten, aber das ist doch gleich, wer meine Handynummer hat. Also dann, wenn sie etwas brauchen, Leute zahlen, dann kann sie ja blocken, wenn es mich nervt. Also, ja.
Hat sich dort dein Umgang damit verändert? Oder ist das etwas, was du gelernt hast? Also es ist ja immer auch dann die Frage, oder? Lebenssituationen, wo du vielleicht mit jemandem gerade in einem Gespräch bist und dann kommt eine Nachricht.
Am Anfang habe ich mich wirklich nicht so gut können abgrenzen. Oder ich bin dann immer gerade sofort losgesäckelt und so. Und ich glaube, was schon ein bisschen Lehre war, ist, dass das einfach nicht nachhaltig ist, wenn du immer säckelst. Oder du schaffst eine Situation, wo du das nächste Mal wieder säckeln und das nächste Mal wieder musst säckeln. Und eigentlich eine Abhängigkeit entsteht von dem, dass du säckelst. Und jetzt bin ich mehr so, dass ich einfach, wenn ich halt zur Nacht bin, dann antworte ich nicht. Und am Wochenende antworte ich oft auch nicht. Und jetzt haben wir gerade das letzte Mal, bin ich mit meiner Freundin in die Ferien. Und das ist auch schon schief gekommen. Ich bin schon einmal aus der Ferien zurück, weil etwas passiert ist. Und jetzt haben wir abgemacht, dass ich mein Handy während der Ferien meiner Freundin gebe. Und sie schaut ab und zu drauf und falls die Hütte brennt, würde sie es mir sagen, aber solange die Hütte nicht brennt, sagt sie es mir nicht. Und das hat sich als sehr gute Strategie herausgestellt. Und selbstverständlich brennt die Hütte nicht.
Aber das heisst, dann übernimmt sie den Part vom Abschätzen von der Dringlichkeit.
Ja, genau. Genau. Ja.
Das klingt nach einem guten Team.
Ja, das ist es, ja.
Ich bin beeindruckt, dass wenn du das so erzählst, dann mit einem Lachen auf dem Gesicht und einer doch irgendwie recht grossen Leichtigkeit. Mich nicht wundert, ich stelle mir vor, du hast viele Menschen kennengelernt in den letzten Jahren in prekären Situationen. Viele Menschen, die sich an dich wenden. Wie sorgst du für dich selber?
Ich glaube, ich habe eine Haltung gefunden, die mir echt hilft, mit dem umzugehen. Es ist so eine Grundhaltung, wo man etwas machen kann, dort machen, was man kann, aber gleichzeitig akzeptieren, was man nicht verändern kann. Und das hat, also seitdem ich das so ein bisschen verinnerlicht habe, fällt es mir viel leichter, sagen, hey, da kann ich jetzt einfach nichts machen in dem Fall. Und dann ist es aber auch gut für mich, weil ich habe das gemacht, was ich kann. Und der Rest sind die Umstände und Sachen, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste.
Hast du den Moment mal erlebt, dass der Kraft ausgegangen ist?
Nicht wirklich. Also es gibt schon ab und zu wieder so Zeiten, wo ich denke, ich merke es dann, wenn ich nicht mehr gut schlafe. Das ist immer so ein der Punkt, wo ich mal sage, okay, jetzt habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Aber so richtig Kraft ausgegangen ist mir zum Glück noch nie. vielleicht laufe ich da einmal rein, aber bis jetzt geht es gut.
Du wagst in Kürze einen nächsten grossen Schritt. Du gibst die Leitung vom Verein jetzt, Anfang Februar, ab.
Ja.
Und Dominik, was heisst Tomaten auf Arabisch?
Das ist easy, das ist Panadura.
Genau, du lernst Arabisch, du reisest in Libanon im April.
Ja.
Was hast du vor?
Ich werde mal für 4 Monate in Libanon reisen und mit der Organisation Jassur einen freiwilligen Einsatz machen. Ich werde dort auch ein Sommerprogramm mit organisieren. Also Jassur ist eine syrische Organisation, kann man glaube sagen, oder internationale Organisation, wo vor allem Schulunterricht macht für syrische Kinder, die keinen Zugang haben zum öffentlichen Schulwesen im Libanon. Und ich werde dort beteiligt sein an einem Sommerprogramm, um eigentlich Sommerferien überbrücken. Unter anderem. Aber ehrlich gesagt weiss ich noch nicht so genau. Habe ich jetzt noch nächste Woche habe ich ein paar Gespräche und dann schauen wir, was da auf mich zukommt.
Das ist der erste Plan, nachdem du die Leitung vom Verein abgibst, ist die Reise in Libanon. Was kommt noch?
Keine Ahnung. Das sehen wir. Also ich werde sicher, ich meine, ich habe jetzt den Weg eingeschlagen vom 100% freiwillig arbeiten und irgendwie, ich werde das beibehalten, weil ich finde das ein gutes Setting für mich. Ich habe das Gefühl, ich kann sinnvolle Sachen machen. Das werde ich weitermachen und irgendwie habe ich einfach gemerkt, das zieht mich ins Ausland, weil ich das Gefühl habe, jetzt sind die Situationen zum Teil noch viel mehr so, dass man viel beitragen kann. Und darum ist das wieder der nächste Schritt. Aber ich wollte jetzt auch nicht hier in der Schweiz an meinem Schreibtisch hocken und überlegen, was ich da schlau dort könnte machen, sondern ich gehe mal her und dann entsteht sicher etwas Gutes.
Das heisst, das Engagement als hauptberuflich Freiwillige, das bleibt?
Vorerst mal schon, ja. Und man weiss nie, was kommt, aber ich habe nicht vor, es aufzugeben.
Dominik, ich habe 3 angefangene Sätze dabei. Nimmt mich Wunder.
Mhm.
Und zwar, die grösste Befriedigung als Freiwilliger ist?
Pui. Das ist eine schwierige Frage. Das Gefühl, dass man etwas hat können machen, was sonst niemand würde machen.
Im Libanon hoffe ich das.
Ich eine Rolle finde, wo sinnvoll ist und nicht einfach der Westeuropäer bin, der ein bisschen schauen will.
In 10 Jahren will ich.
Sehen wir dann, wenn es so weit ist.
Danke vielmals, Dominik, für deine Zeit, dass du da angekommen bist, für all die Antworten und die Inspiration.
Ja, merci dir. Get down!
Subkutan. Kultur, von der Durchgrat.
Talk.
Der Dominik Galliker, der Gründer vom Verein Masai, im Gespräch mit der Irene Müller. Übrigens, gang doch mal vorbei im Café Masai. Das ist im Breitsch an der Beundenfeldstrasse 13. Von Dienstag bis Freitag ist es jeden Nachmittag offen. Der Verein Masai sucht im Moment gerade AlltagsbegleiterInnen, Nachhilfepersonen und KaffeemitarbeiterInnen. Hilfst? Alle Infos findest du auf masai.ch. Und ja, auch der Dominik Galliker und sein Engagement kannst du unterstützen. Auf seiner Homepage gibt es mehr zu ihm und dem, was er noch vorhat. Den Link dazu findest du auf unserer Webseite rabe.ch/subkutan. Das war ein Subkutan-Tag von heute. In einer Woche dann essen wir so heiß, wie es backen wird. Es geht um Brot. Um die Lust an der Perfektion. um ökologische und kulturelle Perspektiven auf Brot und um die neuesten Trends. Das war der heutige Subkutan-Tag. Das Interview hat Irene Müller geführt und ich bin Nathalie Heb. Hebt Sorge!